Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Themen: schlechtes Timing. BMW eröffnet ein Werk in Mexiko mitten im amerikanisch-mexikanischen Zollstreit, bei dem noch keine Lösung in Sicht ist. Am Montag schon könnten Trumps Zölle in Kraft treten, die BMW, aber auch andere Autobauer dann treffen würden. Sorgen um die deutsche Autoindustrie machen sich auch die drei Ministerpräsidenten der Bundesländer, in denen diese für viele Jobs sorgt: Kretschmann, Söder und Weil. Parteiübergreifend also und bewusst öffentlich. Auch über diesen gemeinsamen Auftritt in Berlin werden wir berichten in dieser Sendung. Zunächst schalten wir aber in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz, wo die Sorgen um den Handelsstreit offenbar nicht mehr ganz so groß sind. Der DAX, der hat die 12.000er-Marke wieder zurückerobert heute.
So ist es und ist noch ein Stück darüber hinausgegangen, liegt jetzt bei 12.034. Das sind 81 Punkte mehr oder plus 0,7%. Und man läuft hier am Aktienmarkt auch auf ein sehr gutes Wochenergebnis zu, denn es hat quasi die ganze Woche lang jeden Tag besser ausgesehen, trotz des Handelsstreits. Aber die Börsianer machen sich dabei auch Hoffnungen, A, dass es vielleicht doch eine Annäherung gibt zwischen Mexiko und USA über das Wochenende, und B, auf Zinsunterstützung oder auf geldpolitische Unterstützung durch Notenbanken. Jerome Powell hat ja sowas angedeutet Anfang der Woche, und auch Mario Draghi von der EZB, den haben Anleger gestern auch so verstanden.
Dennoch gab es ja heute auch enttäuschende Konjunkturdaten. Das Statistische Bundesamt meldet einen Exporteinbruch für April. Die Bundesbank hat ihre Prognose gesenkt für die deutsche Wirtschaft. Wie gefährlich sind also diese diversen Handelsstreitigkeiten wirklich?
Ja, die Bundesbank hat deutlich gesenkt von 1,6% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf jetzt nur noch 0,6%. Das ist nicht die einzige Institution, die pessimistischer wird. Und man hat den Eindruck, dass diese Korrekturen immer schneller gehen, immer in schnellere Abfolge kommen. Carsten Czeski, Chefvolkswirt der ING-Bank hier in Deutschland, laufen wir eventuell sogar auf eine Rezession zu, wenn das so weitergeht?
Eine Rezession ist, denke ich, nicht das Hauptszenario, auszuschließen ist nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja sogar in der zweiten Jahreshälfte 2018 ja auch schon fast eine Rezession, weil wir da eine Stagnation hatten. Ich denke, das Interessante aktuell ist eher, wir sehen unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben immer noch eine starke inländische Nachfrage. Wir sehen aber auch, dass eigentlich alle Prognostiker immer mehr sehen, dass diese Unsicherheit durch den Handelskrieg, durch eine Abnahme vom Welthandel immer mehr Wachstum sicherlich in Deutschland kostet. Und da muss man irgendwie so ein bisschen ausbalancieren aktuell. Was ist durchschlaggebender? Ist es wirklich die Unsicherheit, ist es die Abnahme des Welthandels, oder aber habe ich doch die starke, solide inländische Nachfrage, die wieder ein bisschen Wachstum bringen kann?
Ich hake da nochmal nach, die Zahlen sind so stark, die gekommen sind. Ist das nicht ein wirkliches Alarmzeichen für Sie? Die Exporte um 3,7% nach unten, auch die Produktion ist deutlich nach unten, und Sie haben das starke Inland erwähnt, aber die Importe sind auch gefallen.
Ja, wir haben natürlich immer die Zahlen, die wir jetzt heute früh hatten über den Monat April, das waren grauenhafte Zahlen, muss man ganz ehrlich sein. Das war ein sehr schlechter Start zum ersten Quartal. Ich bin aber immer vorsichtig, um erst irgendwelche Prognosen nur ausgehend von einem Monat zu machen. Denken Sie zurück, wir hatten Anfang des Jahres, waren auch alle relativ negativ. Hatten wir auch einen IFO-Index, der ziemlich stark gesunken war. Hatten wir aber in Deutschland doch ein Bruttoinlandsprodukt, was mit 0,4% gewachsen ist. Also so schlecht war es dann wiederum auch nicht. Und ich denke, aktuell kann man nur sagen, die Unsicherheit ist da, die Industrie schwächelt, ganz deutlich. Dienstleistungsgewerbe ist aber weiterhin stark, Arbeitsmarkt ist stark, und ich setze auch weiterhin noch darauf, dass die Unternehmen wieder mehr investieren werden durch die niedrigen Zinsen, auch durch den Investitionsbedarf aufgrund von Digitalisierung.
Und es gibt eben die Hoffnung, dass der Zollstreit gut ausgeht und der Brexit relativ unbedeutend sein wird für Wirtschaft, wenn es denn soweit ist.
Ich denke, da geht es uns allen so wie der EZB gestern und Mario Draghi, der ja auch gesagt hat, dass die EZB noch im März dachte, dass diese Unsicherheiten schneller verschwinden werden. Wir haben eigentlich alle gedacht, dass es irgendwie jetzt schon vor dem Sommer eine Einigung beim Handelsstreit gibt. Wir haben auch gedacht, dass der Brexit sich schneller auflösen soll. So, jetzt sehen wir, dass dieser Handelsstreit durchaus noch bis zum Ende des Jahres irgendwie Spuren hinterlassen könnte im Sinne von Unsicherheit. Wir werden auch einen Brexit in irgendeiner Form wiederbekommen, der auch Unsicherheit Ende Oktober mit sich bringt. So, und irgendwann fressen Angst halt die Seele auf oder fressen Angst der Wirtschaftswachstum auf. Und das ist aktuell die größte Gefahr, dass wir uns alle auch so ein bisschen über die Psychologie in eine Stagnation hineinreden.
kann da das G20-Treffen am Wochenende Finanzminister und Notenbankchefs ein bisschen Linderung geben?
Ja, das G20-Treffen könnte Linderungen bringen, ich glaube aber nicht, weil sicherlich die Märkte und auch die Wirtschaft aktuell so stark auf den Handelskonflikt schaut. Und der Handelskonflikt ist ganz deutlich die Chefsache. Also hier werden letztendlich, hält das Weiße Haus, hier hält Donald Trump alle Fäden in der Hand, er bestimmt und er ist nicht dabei beim G20-Treffen. Also wir werden eher eine schöne Erklärung bekommen, in der die Notenbanker nochmal sagen, sie unterstützen die Konjunktur, aber ein Ende des Handelsstreites werden wir am Wochenende nicht bekommen.
Vielen Dank, Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Bank hier in Deutschland.
Ja, dann schauen wir doch mal, Herr Batz, auf die Einzelwerte im DAX heute. Die Ermittlungen gegen die Deutsche Bank im Cum-Ex-Skandal, die werden ausgeweitet, berichten mehrere Medien. Ist das Thema bei Ihnen heute?
Also Thema ist es hier bei jedem im Saal und jeder, der etwas mit dem Finanzmarkt zu tun hat. Denn unter den rund 70 Leuten, die laut Berichten da involviert sein sollen, gegen die ermittelt wird, soll auch der Ex-Chef Josef Ackermann sein und der aktuelle Co-Vize-Chef der Bank Garth Ritchie, der Chef-Investmentbanker. Die Aktionäre schreckt das aber nicht. Die Aktie legt zu um 0,6%. Aber ist damit auch wieder unter 6 Euro gefallen. Das Rekordtief war auch bei unter 6 Euro in dieser Woche. Also sie nähert sich diesem Tief wieder an.
Für Diskussionen sorgt ja gerade der geplante Mietendeckel in Berlin ja und auch immer noch für Kursverluste, oder?
So ist es, quer durch die Bank und es gibt eine Menge Immobilienunternehmen hier auf dem deutschen Kurszettel. Vonovia im DAX ein Minus von 0,8% und Deutsche Wohnen nur eines der Unternehmen im MDAX, aber das mit den größten Verlusten, minus 6,5%. Da befürchten Anleger eine Menge Konsequenzen, falls das so kommt und falls es vielleicht auch Nachahmer gibt in anderen Städten.
Ja, und dann gibt es noch einen Börsenhype um vegane Buletten. Auch darüber sollten wir noch kurz reden.
Das heißt, Beyond Meat kommt aus Kalifornien. Deren Produkte waren auch schon mal bei uns zu haben. Und die machen zwar keinen Gewinn, aber der Börsenwert hat sich enorm gesteigert, weil Anleger da einen riesen Bedarf wittern. Aber das sieht ganz nach Börsenhype auf, wenn der Unternehmenswert sich rund vervierfacht in kurzer Zeit.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt.
Ja, der Euro ist bei einem US-Dollar 12,64 quasi unverändert, im Moment jedenfalls zu gestern. Am deutschen Rentenmarkt und beim Gold weniger Nachfrage, also sichere Häfen heute nicht so gefragt wie zuvor. Staatspapiere mit Verlusten, dadurch die Umlaufrendite um einen Basispunkt nach oben auf minus 0,27% und das Gold bei 1.332 Dollar.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich US-Präsident Trump mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko geeinigt hat auf ein NAFTA-Nachfolgeabkommen. Umso überraschender seine Ankündigung von vor einer Woche, Strafzölle von 5% auf alle Importwaren aus Mexiko zu erheben, weil die dortige Regierung angeblich zu wenig gegen illegale Migration in die USA unternehme. Mexiko schickt nun 6.000 Soldaten an die Grenze zu Guatemala nach zwei Verhandlungstagen in Washington. Doch ein Durchbruch in diesem Konflikt ist nicht in Sicht und auch wenn noch weiter verhandelt werden soll, treten Stand jetzt Zölle am Montag in Kraft, so US-Vize Mike Pence. Zölle, die dann auch den deutschen Autobauer BMW treffen würden, der erst gestern sein neues Werk in Mexiko eröffnet hat. Ann-Kathrin Mellmann berichtet.
Bei einer Folklore-Show-Einlage bitten indigene Tänzer ihre Götter um Hilfe für die Zukunft. Die Götter halten ihre schützenden Hände über die Wüste, in der jetzt BMW im modernsten seiner Werke die Dreier-Serie baut. 175.000 Autos sollen jährlich vom Band laufen. Die Eröffnung sei ein großartiger Tag für Mexiko, für den Bundesstaat San Luis Potosí und für die BMW Group, so Vorstand Oliver Zipse bei der offiziellen Feier.
Today is a great day for Mexico, for the state and city of San Luis Potosí and for the BMW Group alike.
Großartige Tage waren zuletzt selten. Vor einer Woche hatte US-Präsident Trump Strafzölle für alle Waren aus Mexiko angekündigt, weil das Land angeblich nicht genug gegen die Migration aus Mittelamerika tut. Zölle würden deutsche Autobauer in Mexiko wie VW, Audi und jetzt auch BMW hart treffen. Sie sind in das Land gekommen, weil es seit 25 Jahren durch eine Freihandelszone eng mit den USA und Kanada verbunden ist. Der BMW-Vorstand will nicht über Trump sprechen und versichert, es gebe keinen Grund zur Planänderung. Der Leiter des 1 Milliarde US-Dollar teuren Werks, Hermann Bohrer.
Es ist eine strategische Entscheidung, die wir getroffen haben in 2014. Und es ist eine Long-Term-Entscheidung und keine Kurzzeitentscheidung. Es gibt keine Diskussion, was auch immer entschieden wird. Das ist ja im Moment nur Spekulation. Es ist ja nichts entschieden. Wir sind hier und wir bleiben hier.
Schließlich seien für BMW nicht nur die USA bedeutend, sondern auch viele andere Länder und Märkte, denen sich Freihandelsweltmeister Mexiko geöffnet hat. US-Präsident Trump macht schon seit Amtsantritt Druck auf das exportabhängige Schwellenland und stellt die nordamerikanische Freihandelszone immer wieder in Frage. Aktuell nutzt er Zölle als Druckmittel beim Thema Migration. Druck bekommt Mexikos Regierung zudem von der Regierung des Bundesstaats San Luis Potosí, in dem neben BMW auch General Motors und hunderte Zulieferbetriebe produzieren. Der Gouverneur Juan Manuel Carreras, kein Parteikollege des Präsidenten López Obrador, hofft auf eine schnelle Lösung. Mexiko ist Transitland für mittelamerikanische Migranten. Man muss anerkennen, dass ihre Zahl extrem gestiegen ist. Jetzt braucht es Abkommen, damit Entwicklung und Arbeitsplätze nicht durch Migration geschädigt werden. Genau das wäre der Fall, wenn Zölle in Kraft treten. Solche Zölle haben mit dem Thema Migration aber nichts zu tun. 5% Zölle könnten ab nächsten Montag gelten und bis Oktober monatlich um jeweils 5 Prozentpunkte steigen. Erst einmal arbeiten die mehr als 2000 BMW-Beschäftigten wie geplant. Fast geräuschlos fügen sie Hand in Hand mit Robotern Autoteile zusammen. In der CO2-emissionsfreien, papierlosen Fabrik prüfen sie die Qualität mit Apps auf Tablets. Ihr gigantisches Werk steht zwar in der Wüste, aber sie hoffen, dass es trotz Trump nicht auf Sand gebaut ist.
An Katrin Mellmann aus Mexiko und wir kommen zurück ins Inland nach Berlin, wo heute auch die Autoindustrie Thema war oder besser gesagt zum Thema gemacht wurde von den drei Ministerpräsidenten Kretschmann, Söder und Weil, denen diese besonders am Herzen liegt. Nadine Lindner hat den Auftritt beobachtet.
Mehr Tempo bei der ökologischen Transformation der Branche und mehr Geld für Forschung sowie Infrastruktur wie E-Ladesäulen und 5G-Mobilfunknetze. Es sind vor allem diese zwei Forderungen, die heute von den drei Ministerpräsidenten kamen. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen und damit drei Autoländer, für die viel auf dem Spiel steht, mahnten, dass auch weiterhin das Auto der Zukunft in Deutschland vom Band rollen müsse. Wichtige Exportländer wie China setzten stark auf Elektroautos. In den USA gäbe es Tesla und Google. Die Herausforderungen sind also groß, so beschrieb es Stefan Weil.
Erstens, Dieselgate war ein Riesenschock. Zweitens, Stichwort China, das ist in der Tat auch ein Faktor. Drittens aber insbesondere die sehr harten CO2-Vorgaben, die seitens der Europäischen Union die Entwicklung der nächsten 10 Jahre prägen werden.
Ungewöhnlich war das Format. Stefan Weil, Winfried Kretschmann und Markus Söder kommen nicht nur aus drei Bundesländern, sondern auch aus drei Parteifamilien, SPD, CSU und Grüne. Und trotzdem tut man sich zusammen in Sorge um die Industrie. Winfried Kretschmann zu den gemeinsamen Plänen.
Zum Beispiel unsere Ladeinfrastruktur länderübergreifend bis 2020 ausbauen, gemeinsame Ausbildungskapazitäten und im Forschungsbereich stärker kooperieren und uns bei der Entwicklung neuer Antriebstechnologien austauschen.
Geplant seien auch gemeinsame Initiativen im Bundesrat. Summen, wie viel Geld die Ländervertreter vom Bund erwarten, nannten sie nicht. Deutlich wurde bei allen die Klage über die schleppende Politik der Bundesregierung. Man habe 2 Jahre vergeudet, beklagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Pikant dabei, seine Partei, die CSU, stellt seit 10 Jahren den Verkehrsminister, derzeit mit Andreas Scheuer. Scheuer schrieb jedoch ungewöhnlich freudig in einer ersten Reaktion, er freue sich riesig über die Initiative der Bundesländer. Das stärke seine Pläne beim Klimaschutz im Verkehr in den Verhandlungen zum Klimaschutzgesetz.
Nadine Lindner aus Berlin. Die Finanzminister der G20, die sich am Wochenende treffen, wollen auch die Regeln für globale Unternehmen steuern, wollen sich darauf verständigen. Wie sieht's damit aus? Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
EU-weit war eine solche Regelung ja nicht zustande gekommen, mit der verhindert werden soll, dass internationale Konzerne auf Länder mit besonders niedrigen Steuersätzen ausweichen. Dass eine globale Regelung gelingen könne, davon ist aber der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz überzeugt.
Die Einigkeit ist ziemlich groß. Sie umfasst sowohl die Länder Europas als auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika und viele andere. Deshalb kann man davon ausgehen, dass wir bei der Frage der Mindestbesteuerung von Unternehmen international zu Vereinbarung kommen.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Im Gefolge der Krim-Krise ist das Verhältnis zwischen der EU und Russland, auch zwischen Deutschland und Russland, ja angespannt. Dennoch hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beim Weltwirtschaftsforum in St. Petersburg ein Abkommen für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Es gehe darum, so Altmaier,
Wirtschaftsbeziehungen jenseits von Sanktionen weiter zu entwickeln, dazu beizutragen, dass zwischen Russland und der Ukraine und Europa ein Wohlstandsraum entstehen kann, der die Perspektive für Wirtschaftswachstum bietet und der die Stabilität der Region erhöht.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Abkommen, das erste seit 5 Jahren, soll es Firmen aus Deutschland erleichtern, nach Russland zu exportieren. Russland erhofft sich im Gegenzug deutsche Direktinvestitionen.
Birgit Becker, vielen Dank. Für einige Konzerne war es eine recht ungemütliche Hauptversammlungssaison in diesem Frühjahr, vor allem nachdem der Bayer-Vorstandschef nicht entlastet wurde. Danach fürchteten so einige Konzern- und auch Aufsichtsratschefs die Revolte ihrer Aktionäre, die, wie nun klar wurde, verstärkt beeinflusst werden von sogenannten Stimmrechtsberatern, also Profis im Hintergrund, die ein Abstimmungsverhalten empfehlen. Was ist das für ein Geschäftsmodell und wie arbeiten diese Stimmrechtsberater eigentlich? Mischa Erhardt stellt im heutigen Firmenporträt iVox Glass Lewis vor, eine Tochter des amerikanischen Stimmrechtsberaters Glass Lewis.
Was früher unproblematisch schien, kann heute einem Gang nach Canossa gleichen. Mit nachdenklicher Miene warb Bayer-Chef Werner Baumann auf der Hauptversammlung um die Gunst seiner Aktionäre. Denn die Übernahme des umstrittenen Agrarchemiekonzerns Monsanto hat Bayer einen ganzen Berg großer Probleme eingebracht.
Dies ist eine besondere Hauptversammlung, weil wir in der Tat auf ein schwieriges Jahr zurückblicken. Ein Jahr, in dem wir auf der einen Seite operativ viel erreicht haben, auf der anderen Seite hat Bayer und damit Sie, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, erhebliche Verluste im Aktienkurs hinnehmen müssen. Und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen.
Und die Hauptversammlung sollte angesichts dieser unschönen Entwicklungen in der Tat eine besondere sein. Denn in deren Verlauf versagten die Aktionäre Konzernchef Baumann die Entlastung. Ein quasi historisches Votum, nie zuvor ist das dem Vorstand eines DAX-Konzerns passiert. Erheblichen Einfluss auf das Votum der Aktionäre hatten die beiden amerikanischen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis. Denn die hatten Großaktionären empfohlen, gegen die Entlastung zu stimmen. Stimmrechtsberater erstellen Analysen für Investoren, in denen sie am Ende für oder gegen eine Entlastung der Konzernlenkerinnen und Konzernlenker raten.
Wir schauen im Wesentlichen nach Corporate Governance Aspekten, also der guten Unternehmensführung als solchen,
sagt Anke Czorn. Sie ist Leiterin der Analyseabteilung von iVox Glass Lewis, dem deutschen Tochterunternehmen von Glass Lewis.
Beispiele dafür wären jetzt, Vergütungsthemen ist die Vergütung im Rahmen der Richtlinien angemessen oder bei Kapitalmaßnahmen entsprechend die einem gewissen Standard. Und was natürlich ganz besonders wichtig ist, wir schauen uns die Transparenz der Unternehmen an.
iVox Glass Lewis ist nach eigenen Angaben Deutschlands führende Analyse- und Stimmrechtsberaterfirma. iVox wurde im Jahr 2015 von Glass Lewis übernommen und hat seinen Sitz in Karlsruhe. Von dort aus analysieren Czorn und je nach Saison 10 bis 14 ihrer Kolleginnen und Kollegen 600 bis 700 Börsenunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Bayer haben die großen Stimmrechtsberater auch geraten, die Führungsriege der Deutschen Bank, der Schweizer UBS und Credit Suisse nicht zu entlasten. Die Aktionäre der Schweizer UBS sind dem Rat der Stimmrechtsberater gefolgt. Mitunter werden deswegen Stimmen laut, die die Macht von Unternehmen wie iVox Glass Lewis kritisieren. Anke Czorn sieht das anders.
Natürlich hatten wir da in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle, die sehr kritisch waren. Wobei es mich natürlich dann wundert, wenn es heißt, die Stimmrechtsberater quasi haben hier ihre Macht ausgeübt. Sie können als Unternehmen heute nicht sich an beste Governance orientieren und schlechte Beispiele in ihrer Unternehmensführung haben und dann erwarten, dass keine Kritik kommt.
So sieht auch Zacharia Sautner die Funktion von Stimmrechtsberatern grundsätzlich positiv. Er ist Professor für Finanzen an der Frankfurt School of Finance and Management.
Ja, das ist schon so, dass sehr viel Gegenwind auch entsteht und das ist noch so ein bisschen am Zunehmen jetzt auch in Europa. Grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sache, weil in der Vergangenheit viele Investoren einfach dem Management gefolgt sind beim Abstimmungsverhalten und jetzt entsteht da schon auch noch eine kritische Atmosphäre. Also zunächst mal ist es schon eine gute Entwicklung.
Allerdings gibt es auch problematische Seiten an den Stimmrechtsberatern. So ist nicht immer klar, nach welchen Regeln und Kriterien sie ihre Empfehlungen aussprechen. iVox Glass Lewis verweist in dieser Frage aber darauf, dass die Richtlinien auf der Webseite von Glass Lewis ausgewiesen sind. Hierzulande liegen den Analysen die Richtlinien des Fondsverbandes BVI zugrunde. Problematisch sehen Beobachter auch, dass es grundsätzlich Interessenskonflikte geben kann. Etwa dann, wenn Stimmrechtsberater auch Unternehmen beraten.
Das grundlegende Problem ist, dass beispielsweise ISS, einer der ganz großen Berater, nicht nur Empfehlungen abgibt, wie Investoren abstimmen sollen, sondern zugleich auch Beratungsdienstleistungen anbieten für die Unternehmen. Da ist natürlich schon auch der Verdacht, dass das eine Unternehmen vielleicht sagt, wir lassen uns von so einem Stimmrechtsberater beraten, in der Hoffnung, dass dann auch eine positive Empfehlung für die Hauptversammlung, für die Abstimmung abgegeben wird.
Sagt Zacharias Sautner. Für iWalks Glass Lewis trifft das übrigens nicht zu. Denn Glass Lewis bietet keine solche Beratungstätigkeiten für Börsenunternehmen an. Schließlich kritisieren Experten wie Sautner aber, dass es sich im Feld der Stimmrechtsberater ähnlich verhält wie bei Ratingagenturen. Stark, dominant bis übermächtig sind die beiden Großen, also ISS und Glass Lewis.
Wir wissen generell natürlich, dass wenn wenig Wettbewerb herrscht, dass da auch entsprechend Probleme dann folgen können, was die Preise angeht, aber auch so was die Sorgfalt angeht. Und von daher muss man das jetzt kritisch beobachten und durchaus auch überlegen, ob nicht Platz vielleicht für einen europäischen Spieler ist, der auch ein besseres Verständnis für die europäischen Governance-Regeln hat.
Sagt Professor Sautner im Beitrag von Mischa Erhardt über Stimmrechtsberater. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche zwischen Fiat Chrysler und Renault wird allenthalben über die Gründe spekuliert, auch in den Kommentarspalten heute.
Die Süddeutsche Zeitung hält die Rücknahme des Angebots durch Fiat Chrysler für das Beste, was die Strategen aus Turin und Detroit machen konnten. Glücklich geworden wären die Partner nämlich nicht, im Gegenteil. Es genügt nicht, dass Modellpaletten, Technologien und Märkte zusammenpassen. Bei einem solchen Milliardenprojekt müssen die Unternehmen und ihre Vertreter auch politisch und kulturell harmonieren. Beide Unternehmen verfolgen hier aber ureigene, egoistische Interessen. Beide wollen am Ende eigene Standorte und Arbeitsplätze schützen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt vor allem der französischen Regierung die Schuld am Scheitern. Mit ihrer kleinkarierten Nationalpolitik hat sie auch Europa einen Bärendienst erwiesen. Ein aus Renault und Fiat Chrysler entstandener, drittgrößter Autokonzern der Welt wäre aus Paris nicht mehr aus Detroit geführt worden. Europas Autoindustrie hätte so einen Akteur bekommen, der noch internationaler aufgestellt gewesen wäre als der heutige Renault-Konzern. Noch bedenklicher stimmt, dass die französische Einstellung nur ein Vorgeschmack sein könnte für die Politik, mit der Frankreichs Staatspräsident Macron ganz Europa beglücken will. Die Tageszeitung Taz aus Berlin geht davon aus, dass die Renault-Spitze ihre Entscheidung für eine Fusion davon abhängig machen wollte, ob die Partner Nissan und Mitsubishi auch dabei sind. Doch genau das wollen die Japaner nicht. Die umwelttechnologischen und digitalen Umwälzungen in der Automobilbranche weltweit sind in vollem Gang. Nissan und Mitsubishi haben gar kein Interesse, ihre Technik an einen weiteren Autokonzern in Europa weiterzugeben. Die EZB will ihre Nullzinspolitik bis mindestens Mitte 2020 beibehalten. Damit, meint die Börsenzeitung, lässt sie sich alle Optionen offen, um flexibel auf die vielen Risiken zu reagieren, denen sich die Eurozone ausgesetzt sieht. Trotzdem ist die erneute Verschiebung des Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik ein schlechtes Zeichen. Dass es dazu kommen musste, ist aber nicht die Schuld der Notenbanker, sondern vor allem die von Trump, Salvini und Co. Bis auf die schwache Inflation sind es vor allem die zahlreichen globalen Brandherde, die weltweite Konjunktur bedrohen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute, dann mit Ute Meier am Mikrofon, ein Thema darin, Wuchermieten in Berlin. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.